Guten Morgen. Schön, dass Sie heute Morgen den Weg zu uns gefunden haben an diesem sonnigen Sonntag. Ich begrüße Sie recht herzlich hier bei uns in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne. Und das möchte ich tun mit dem Losungswort von heute. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das spricht Gott zu Abraham. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Vielleicht ein Wort, was wir auch in die kommende Woche mitnehmen können, wo für viele ja so die Ferienzeit zu Ende ist, der Alltag wieder seinen Gang nimmt. Ja, das Thema des heutigen Gottesdienstes, Sie haben es vielleicht auf dem Gottesdienstzettel gesehen, Leben mit Gepäck. Habe ich gedacht, dann bringe ich mal mein kleines Köfferchen hier mit. Super, leicht, handlich, kann man prima mitnehmen, stoßsicher, wunderbar. Leicht zu transportieren. Also wirklich eine große Hilfe, so ein kleines Köfferchen. Ganz prima. Aber dann habe ich gedacht, naja, manchmal kann so ein Koffer ja auch ein bisschen schwerer sein, ein bisschen größer. So wie dieses Modell hier. Und da muss man schon, ganz schön ziehen und drücken und da kommt man so ins Schwitzen und, oh. Also manchmal kann so ein Koffer ja auch, geht gar nicht. Manchmal ist so ein Stück Gepäck, so ein Koffer ja auch ganz schön lästig oder kann eine Last sein. Und über das Thema Leben mit Gepäck werden wir gleich mehr hören in diesem Gottesdienst. Aber zu Beginn singen wir ein Lied, sammeln parallel die Kollekte ein, die für die Gemeindebelange bestimmt ist. Und zwar singen wir Danke für diesen guten Morgen. Bitte ich mal die Greta nach vorne. Viele von Ihnen waren am Ostergarten beteiligt. Der Ostergarten ist diese Woche abgebaut worden. Und wir haben gedacht, es macht Sinn, doch noch mal eine kurze Rückschau zu halten. Und die Greta, du kriegst jetzt das Mikrofon, die Greta war dieses Jahr Gruppenbegleiterin. Und mit Levi Wachovius, die eine der jüngsten Gruppenbegleiter, die wir je hatten. Wie hat dir das denn gefallen mit dem Gruppenbegleiter?
Ich fand es eigentlich ziemlich gut. Also bei der ersten Führung war man ziemlich aufgeregt, also da war man noch ziemlich unsicher. Aber dann mit jeder Führung wurde man sicherer und man konnte freier sprechen und das hat einfach immer mehr Spaß gemacht.
Gab es auch was schwierig war? Ich sag mal Fernbedienung, sowas?
Ja, an alles zu denken. Also man hat die Karten in der Hand und man muss den Text sagen und dann auch an der richtigen Stelle auf der Fernbedienung weiterzudrücken. Das ist ziemlich, macht manchmal ziemlich Schwierigkeiten.
Würdest du das nochmal machen? In 2 Jahren ist ja wieder ein Ostergarten angedacht.
Ja, ich glaube schon. Ja? Also wenn ich dann immer noch in Dortmund bin, auf jeden Fall eigentlich.
Okay, prima. Ja, Greta, das war's schon. Schönen Dank. Okay. Der Dirk Müller, den wollte ich auch noch was fragen. Dirk, komm doch mal nach vorne. Dir gebe ich das Mikro nicht, weil es könnte sein, dass ich es nicht wiederkriege. Du warst dieses Jahr Gruppenbegleiter, König, Ordner. Und das
mit dem König weder über das Mikro König noch nicht. Über den Ostergarten.
Okay. Aber was mich fasziniert hat, ist, du hast eine Woche Urlaub genommen. Warum hast du eine Woche Urlaub für Ostergarten genommen?
Zum einen nicht, um anschließend vor der Gemeinde mich zu brüsten, dass ich eine Woche meines Jahresurlaubs spende. Zum anderen passte das einfach rein dieses Jahr. Eine Zeit, die ich verbringen kann, so wie ich sie gern verbringen mag, in dem Falle tatsächlich im Ostergarten, und es war eine gute Zeit.
Also Dirk Müller, den kennen wir als kommunikativen Typ und er lernt auch immer sehr schnell Leute kennen. Was war denn eine Begegnung, die du uns mal so erzählen möchtest mit Leuten, die sonst nicht so oft in die Gemeinde kommen?
Ja, du fragst mich jetzt auf das Ordner oder auf den Gruppenbegleiter?
Ich bin da ganz entspannt.
Du bist entspannt, ich freue mich. Da war das kleine Mädchen, das sich irgendwann vor diesem komischen Typen aufbaute in dem wallenden Gewand und sagte, ich war gestern schon mal hier. Und auf meine Frage, ja, wieso das denn? Ja, weil wir waren mit der Schulklasse da. Sag ich, was machst du jetzt hier? Und dann schaltete sich die Mutter ein wenig genervt. Die Kleine hat keine Ruhe gegeben, bis nicht auch Mama und kleine Schwester oder Bruder, ich weiß es nicht mehr, auch diesen Ostergarten gesehen hat. Oder die kleine, an einem Down-Syndrom leidende junge Frau, die sehr nah bei mir war, vor allen Dingen in den dunklen Bereichen unseres Ostergartens, und die bei dem Abgang von dem Jerusalem hier runter wieder in die Niederungen täglichen Lebens auf einmal mich anschaute, mich umarmte, Tränchen liefen und sie sagte, sie wisse ja, was das, ich glaube, sie sagte, mit Verlust oder mit Tod bedeuten würde. Ihre Mama sei verstorben, aber sie freue sich schon jetzt darauf, sie bald wiederzusehen. Also das waren so die Stars bei mir.
Okay, danke. Jetzt haben wir noch den Gerd. Der Gerd ist einer der prominentesten Ostergartendarsteller.
Ungewollt.
Ungewollt, sagt er. Er war zufällig an dem Tag König, okay, als das Fernsehen da war. Warst du eigentlich das erste Mal König dieses Jahr oder warst du vor 2 Jahren auch schon am Start?
Nein, vor 2 Jahren war ich Gast und mich hat das sehr mitgenommen und sehr beeindruckt, dass ich gesagt habe, jawohl, wenn das nochmal ist, dann möchte ich gerne irgendwo mitarbeiten und das war diesmal dann der König.
Jetzt hat der König ja im Ostergarten, ich sag mal kurz gefasst, 2 Rollen. Zum einen ist er Diener, er wäscht den Teilnehmern die Füße. Zum anderen ist er ja der auferstandene Herr. Wie fandst du dich mit diesen beiden Rollen zurecht?
Also das mit dem Dienen, das fand ich schon sehr ergreifend. In einer meiner ersten Führungen, ich glaube, das war die erste, sagte nämlich ein Junge zu mir oder zu seinem Kumpel, der neben ihm saß, nachdem ich ihm das Brot gereicht habe, ich glaube, ich habe gerade Jesus gesehen. Mich mal wirklich ausgenommen, aber das fand ich schon sehr ergreifend und da wurde mir bewusst, welche Rolle ich da tatsächlich habe. Dann mit dem Auferstehungsbereich, das war eigentlich ein Selbstläufer, weil der Gruppenbegleiter, alle, die ich da kennengelernt hatte, die haben das sehr, sehr impulsiv gemacht und das lief einfach dann von selbst, als die Musik anging. Das war voll in Ordnung.
Gut, okay. Dankeschön, Gerd. Gerne. Ja, der Ostergarten dieses Jahr ist zu Ende, aber wer Lust hat in 2 Jahren mitzumachen, König zu sein, Gruppenbegleiter, Ordner, der hat jetzt schon die Möglichkeit, letztendlich auf diejenigen zuzugehen, die sich da schwerpunktmäßig drum kümmern. Das ist zum einen Rainer Klute, der ist leider heute erkrankt, und zum anderen, ich nenne jetzt einfach mal Hille deinen Namen, dann können die Leute auf dich zukommen. Und Hille wird heute übrigens 60. Von hier aus... Von, von hier aus nochmal alles Gute und Gottes Segen. Ja, Jesus Christus ist nicht nur der Herrscher und der Auferstandene oder der Diener. Jesus Christus war auch Mensch. Und auch er hat sein Gepäck getragen. Auch das haben wir im Ostergarten gesehen. Jesus Christus ist für die Sünde der Menschheit ans Kreuz gegangen. Er war Mensch. Und ich möchte jetzt den Bibeltext lesen, der auch Predigtgegenstand ist, aus Philipper 2, Verse 5 bis 11. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Sie können den Text an der Leinwand verfolgen. Und hier kommt das nochmal zum Ausdruck, dass Jesus Christus Mensch ist. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht daran fest, zu sein wie Gott. Er gab es willig auf und er wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Ehrennamen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle niederknien, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. So sollen sie Gott, den Vater, ehren. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du auf die Erde gekommen bist und dass diese Geschichte am Kreuz nicht zu Ende war, sondern dass es weiterging und dass es kein Märchen war, sondern dass es real war, dass du wieder auferstanden bist und dass du den Tod überwunden hast. Und dafür danke ich dir und dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Das, was wir so tagtäglich veranstalten, unsere Abwendung von Gott, dass du das alles überwunden hast und dafür danke ich dir. Amen. Wir singen jetzt ein weiteres Lied. Und zwar, Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf.
Der Ostergarten ist vorüber und ich glaube, alle, die daran beteiligt waren, ob sie es nun besucht haben oder daran mitgewirkt, sind noch davon bewegt. Mir geht es auf jeden Fall so. Und ich finde es irgendwie immer einen unglaublichen Höhepunkt, dass wir ja alle 2 Jahre als ganze Gemeinde diesen Ostergarten stemmen. Das beginnt mit dem Aufbau, mit dem leckeren Mittagessen, das wir dann gemeinsam haben. Und dann steigt so ständig die Aufregung und dann geht es los mit den Führungen. Mit den Kindern fängt es an, die aus den Schulen kommen. Und dann mit den vielen Erwachsenen, die wir einladen, die von überall herkommen, aus der Nachbarschaft, aber auch Freunde, Bekannte. Das ist ganz schön. Und ich möchte einfach ganz, ganz herzlich allen danken, die auch in diesem Jahr wieder daran mitgewirkt haben. Das waren so viele und es war großartig. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir haben in diesem Ostergarten ein Novum gehabt, und zwar gab es eine Klagemauer, die steht hier vorne links, von euch aus gesehen rechts. Und diese Klagemauer war auch unten aufgebaut im Café und nach den Führen konnten die Menschen, wir wollten dort einen Zettel hinterlassen, in dem er draufgeschrieben hat, was ihn so beeindruckt hat oder was sein Herz persönlich nun bewegt nach diesem Durchgang durch diese Passion Jesu. Und wir haben gedacht, da werden vielleicht so ein paar Zettel einlaufen und das bleibt sehr überschaubar, aber das war so nicht. Also wir sind regelrecht ertrunken in den Rückmeldungen. Hunderte tatsächlich von Rückmeldungen, viele Menschen, die da ihre Anliegen hinterlassen haben. Und was mich daran so beeindruckt, ist, dass erstmal ganz, ganz viel Freude darüber ist, ganz viel Dankbarkeit für das, was Jesus getan hat, dass andererseits aber auch sehr viele Fragen geformuliert wurden, was das mit Jesus und dem Glauben so auf sich hat. Und deswegen habe ich mir überlegt, es ist gut, in den nächsten Wochen noch einmal ziemlich Fundamentales vom Glauben zu beschreiben. Wer ist Jesus? Warum ist er gestorben? Was hat es mit Sünde und Schuld auf sich und mit dem Sühnetod unseres Herrn? Was hat es mit Vergebung zu tun? Und was brauchen wir an Vergebung für unser Leben, aber auch an Perspektive, die uns durch Jesus Christus eröffnet wird? Heute möchte ich damit beginnen, indem ich einfach nochmal hinschaue auf diesen Jesus Christus, den Herrn, von dem wir eben ja in diesem berühmten Philipper-Hymnus gehört haben. Etwas, was mir aufgefallen ist noch in diesen Zetteln, war, dass neben sehr viel Dank auch sehr viel Klage, Frage, Not artikuliert wurde. Die Kinder, ich vermute, es waren die Kinder, aber vielleicht war es auch du, ein Erwachsener, die beschäftigt zum Beispiel die Frage, sehe ich denn meinen Hasen Lämpel wieder? Ist der auch, lieber Gott, kommt der auch in den Himmel? Kann man ja mal drüber nachdenken, sind so typische Kinderfragen und vielleicht wisst ihr die Antwort, vielleicht auch nicht. Aber es gab auch andere Fragen von Kindern, sehr viel formuliert waren Streitereien der Eltern. Lieber Gott, ich will nicht mehr, dass meine Eltern sich so furchtbar streiten. Das haben wir vielfach gelesen. Und ich habe Angst davor, dass sich die Eltern trennen oder scheiden lassen. Ganz viel kam auch, und das finde ich berührend, über Oma und Opa. Also Oma und Opa, das ist mir nach den Zetteln sehr deutlich geworden, spielen eine sehr viel größere und wichtige Rolle im Leben eines jungen Menschen, als man so denkt, auch des fortschreitenden Alters. Und das macht mir Hoffnung. Also Oma und Opa, die sind beliebt, kann man einfach so sagen. Und die Frage, die die Menschen immer wieder stellen, was ist mit Opa und Oma, und sehe ich die wieder, und ganz viel Dankbarkeit, dass die da sind und Oma hört mir zu, Gott, und dafür danke ich dir, lieber Herr Jesus, und so weiter. Ganz toll. Aber auch ganz viel Traurigkeit. Opa und Oma sind gestorben, Onkel und Tante, Freunde. Sehr viele Rückmeldungen natürlich zu dem Flugzeugabsturz, der die Menschen bewegt und auch Fragen aufwirft. Gott, wie kannst du sowas zulassen? Ein großer Fragenkomplex. Gott, was ist das mit den Kriegen in dieser Welt und solch tragischer Absturz? Und wo warst du da? aber auch ganz persönlich sehr tiefgehende Dinge von Menschen, die darüber klagen, dass Menschen sich das Leben genommen haben und sie demgegenüber sich hilflos fühlen, nichts unternehmen konnten und sich fragen, bin ich da schuldig geworden? Verlusterfahrungen, ein ganz wesentliches Thema in diesen Rückmeldungen. Und auch so persönliche Dinge wie, dass jemand schreibt, hilf mir in meiner Partnerschaft treu zu sein. Also ein ganz breites Feld von Rückmeldungen und das hat mich bewegt, weil ich denke, wir finden uns alle darin wieder. Das sind ja wir. Und vielleicht geht es euch nach so einem Gottesdienst so, dass ihr sagt, Mensch, hier hat mich auch etwas angesprochen in diesem Gottesdienst und ich würde auch mal gerne eine Bitte oder einen Gedanken zurücklassen. Dann könnt ihr das hier auf euren Zettel nehmen oder ihr nehmt euch so eine Karte draußen mit, so eine Feedbackkarte und steckt die da einfach in diese Klagemauer rein. Oder ihr schreibt eure Notiz auf eure Persönlichkeitskarte, wie nennt man die Dinger? Visitenkarte, danke. Allerdings wissen wir dann, von wem das ist und das sollten wir eigentlich nicht wissen, denn das Ganze ist anonym, also vergesst das wieder. Ganz viel Emotionen, die sich dort ausdrücken in diesem Ostergarten und die uns bewegt haben. Und eine ganz wichtige Frage, warum musste Jesus so sterben? Die taucht vielfach auf. Warum musste Jesus so sterben? Und darüber nachzudenken, das denke ich, ist wirklich sehr zentral für uns, unseren Glauben und unsere Lebenshoffnung. Und eine erste Antwort auf diese Frage finden wir in diesem Christushymnus, den wir eben gehört haben. Wenn wir nämlich einmal hineinschauen in das Leben Jesu, dann fällt uns auf, dass auch er vielfältig beschrieben wird. Jesus wird beschrieben als ein Mensch, ein wahrer Mensch, der unter Menschen gelebt hat und der auch das Leben mit uns geteilt hat. Die Freuden, das Glück, aber auch den Schmerz, das Leiden. Warum musste Jesus so sterben? Gerade die Passion Jesu, gerade der Ostergarten, die Kreuzigung Jesu, in ihr verdichtet sich nochmal all das, was die Bibel damit meint, wenn sie sagt, Jesus wurde Mensch, ein Mensch von Fleisch und Blut. Denn hier wird Jesus am Kreuz deutlich, einerseits als der Leidensmann. Und in der Geschichte, in der Bildgeschichte, in der bildenden Geschichte von in der Kreuzigung Jesu wird er auch als der Geschmähte abgebildet, der Leidensmann, der die Schmerzen, die Krankheiten dieser Welt trägt, ein furchtbar entstellter Körper in vielen Darstellungen seines Leidens. Aber es gibt auch Darstellungen, die Jesus zeigen als der Fürsorger, der sich mild vom Kreuz her den Menschen unter dem Kreuz zuwendet. Und man fragt sich, kann Jesus tatsächlich solch milden Gesichtsausdruck gehabt haben in diesen unendlichen Schmerzen? Und da wird deutlich, dass die Bildkunst etwas ausdrücken will von diesem ganz und gar Menschsein Jesu. Und dazu gehört sein Leiden, dazu gehört aber auch seine Bedeutung als der, der für uns Menschen sorgt, der uns liebevoll anschaut. Da wird Jesus dargestellt als der, der uns dient. Wir haben jetzt eben was von der Fußwaschung gehört im Passaraum. Und da wird in vielen Darstellungen Jesus gezeigt als der Weltenherrscher, als der Triumphator von hellem Lichtglanz umringt, ein Sieger, ein Held, ein Triumphator, ein König. Und tatsächlich wird genau das alles in der Person und in der Kreuzigung Jesu deutlich. Denn er ist der Dienende, er ist der Leidensknecht, er ist aber auch der Weltenherrscher, er ist der Triumphator, der Auferstandene. Wer Jesus aber vor allem ist, und darum möchte ich heute Morgen darauf eingehen, ist, wenn wir ihn uns anschauen, dann sehen wir Jesus Christus häufig als den Menschen, der uns erlösen kann von all unserem Schmerz. Und das wird in diesen vielen Rückmeldungen auch sehr deutlich. Gott, hilf mir, mach es, dass es mir besser geht, dass es dem Hund besser geht, der Oma, dem Opa und so weiter. Schaff das Leid aus dieser Welt heraus. Das ist ein oft geäußerter Wunsch. Und nun kommt Jesus Christus und geht genau mitten hinein in dieses Leid. Und dafür steht ja das Kreuz und seine Passion. dass er, der Sohn Gottes, der ist, der die Schmerzen, der die Entbehrungen leidet, der an Schuld und Sünde der Menschen litt. Und betrachten wir das Leben Jesu einmal unter diesem Aspekt, dann stellen wir fest, Jesus war gar nicht der souveräne Mann, der jede Situation vollkommen im Griff hatte. Wie soll man das auch anders von einem Gott erwarten? Es gibt im Neuen Testament eine ganze Zahl von Berichten, die ein anderes Jesusbild zeigen. Der Evangelist Johannes, dass Jesus Mensch wurde, ein Mensch von Fleisch und Blut. Also Jesus war, so bezeugt es Johannes mit vielen anderen Personen der Bibel, ein wahrer Mensch, ein wahrhaftiger Mensch, ein Mensch, der Schmerzen litt, empfand und fühlte, wie jeder von uns auch. Und er war zugleich wahrer Gott. Jesus kam aus der Herrlichkeit Gottes zu uns, er kam vom Vater, er verließ sein Zuhause, so heißt es in diesem Hymnus. Er verließ die himmlische Herrlichkeit, seine unbeschränkte Macht und auch er gab seine Ehre auf, die dem Vater gleich war und setzte sich diesem Leben aus. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus in Klammern damit gesetzt hat. Er war Gott in allem gleich und hielt doch nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Dieser Hymnus fordert uns also dazu auf, es dem Vorbild Jesu nachzutun. Wir sollen auch uns darauf einstellen und bereit sein, ein Leben der Machtlosigkeit zu führen. Und das ist sicher etwas, was wir alle nicht wollen. Machtlos, ausgeliefert zu sein. Wir wünschen uns nicht, am Pranger zu stehen. Und schon gar nicht wünschen wir uns, an den Pranger, ans Kreuz genagelt zu werden. Beschütze meine Lieben. Denke an mich, antworte mir. Das sind die Hoffnungen, die sich ausdrücken und die Gebetsbitten an der Klagemauer in unserem Ostergarten. Und jetzt kommt hier diese Botschaft, nehmt euch diesen Christus zum Beispiel, der alle seine Vorrechte von Macht und Herrlichkeit aufgab. Führt ein Leben des Dienstes für Gott und Menschen, werdet den Mitmenschen zugewandt, teilt das Leben mit ihnen, so wie Jesus das Leben mit den Menschen geteilt hat. Wir sollen es Jesus nachtun. Und wenn wir darüber nachdenken, dann wird uns deutlich, so viel müssen wir gar nicht dazu beitragen, denn unser Normalleben ist so, mit Haut und Haaren sind wir in dieses Leben integriert, sind wir darin verwoben in allem Schmerz, in aller Not, in aller Trauer und Einsamkeit, in den Verletzungen, die uns andere zufügten und die wir anderen zufügen. Und es gilt für uns, das Leben anzunehmen. Was bedeutet es, wie eine Gesinnung zu haben, wie Jesus sie hatte? Wir verstehen das besser, wenn wir uns das Leben Jesu einfach mal unter dem Blickwinkel des Philipperhymnus noch was genauer anschauen. Und dann ist als erstes zu lesen, dass Jesu Geburt keine riesen Geburtstagsparty war, sondern ein Fiasko. Dieser Säugling Jesus war nicht willkommen. Und das Erste, was er von Menschen erfuhr, war die Erfahrung einer Lebensgefahr, weil Herodes ihm nach dem Leben stellte. Und das Zweite, was dann von Jesus, dem Mensch gewordenen Sohn Gottes, berichtet wird, ist, dass er auf die Flucht gehen musste, dass er fliehen musste vor Feinden. Also hier sehen wir Jesus als einen Menschen, der ein Schicksal teilt mit den Ungezählten, die jetzt in aller Welt auf der Flucht sind. Millionen von Menschen und viele von ihnen oder einige von ihnen kommen zu uns in unser Land. Nehmt euch das zum Vorbild, diesen Jesus Christus, den ihr wiederfindet, der sich widerspiegelt in diesen Flüchtlingen, Denn Jesus, der ein Mensch war wie sie, war ein Mensch auf der Flucht. Maria und Josef waren arme Leute. Und später in der Wüste lernte Jesus vermutlich schon sehr früh auf dieser Flucht auch Hunger kennen. Und er musste im Ausland, in das er dann ging, in Ägypten mit seinen Eltern viel entbehren. Genauso wie die Menschen, die heute hier zu uns kommen. Jesus musste Spielkameraden entbehren. Er musste Menschen entbehren, die die eigene Sprache sprachen, mit denen er sich verständigen konnte. Und er erlitt auch, dass Menschen anderen Glauben hatten oder überhaupt keinen Glauben teilten, den seine Eltern hatten. Auch Jesu Pubertät verlief dann mit den üblichen Konflikten, die Eltern mit Kindern austragen müssen. Eine ganz rührende Rückmeldung fand ich in unserer Klagemauer. Jemand hatte geschrieben, ich weiß das Alter nicht, soll ich Mama sagen, dass ich einen Freund habe? Eine wichtige Frage. Und vielleicht die Frage eines jungen Menschen, der sagt, Mensch, da erwacht in mir was, aber ich weiß jetzt gar nicht, damit umzugehen. Und Mama, eigentlich meine Vertrauensperson, aber soll ich ihr das sagen? Der junge Jesus spürte früh, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Denn er interessierte sich nicht so leidenschaftlich für das andere Geschlecht, sondern er interessierte sich leidenschaftlich für Gott. So leidenschaftlich, dass es sogar seinen Eltern unheimlich wurde. Die Familie kam mit ihm nicht sonderlich gut klar. Der Junge haute ab. Und als er seinen Anspruch, der versprochene Messias des Volkes Israels zu sein, nicht mehr verbarg, da erklärten die Familienmitglieder ihn für verrückt. Sie wollten ihn zur Besinnung bringen, aber er widersetzte sich. Der Kontakt zum Elternhaus erlitt einen schweren Schlag. Und auch die Menschen um ihn herum, besonders die ihn von klein auf an kannten, ließen Jesus keine Chance. Sie legten Jesus auf seine Rolle fest. Sie sagten, du bist doch Jesus, der Sohn des Zimmermanns. Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach hier nicht so eine Welle. Und wir erleben wir einen Jesus, der isoliert ist von den Meinungen, von den Menschen anderer und der festgelegt wird auf eine bestimmte Erwartung. Ich glaube, viele von uns können sich genau darin wiederfinden, dass man sagt, du bist so und du hast so zu sein und nun mach das, wie es war, so mach es auch fort. Du bist vielleicht nicht der Zimmermannssohn, aber du bist der Sohn, die Tochter von was weiß ich wem. Du bist doch so, so kennen wir dich. So tickst du, bloß keine Veränderung. Anpassungsdruck litt Jesus. Und viele von uns kennen genau dies und wir leiden daran. Die religiösen Führer und Mächtigen der damaligen Zeit merkten dann aber bald, dass dieser Spinner Jesu ernst zu nehmen war, denn der verfügte über unglaubliche geistliche Kräfte. Er vermochte Menschen allein durch Berührung zu heilen. Oder er sprach nur ein Wort und Menschen wurden gesund. Wenn er mit Menschen sprach, dann taute ihre Seele auf. Es wuchs etwas Neues in ihnen an Hoffnung, an Glaube, an Zuversicht. Menschen legten ihre Angst ab in der Gegenwart Jesu. Sie wurden von dunklen Mächten befreit. Und es wurden immer mehr Menschen, die diesem Jesus folgten. Sie nannten sich seine Jünger und sie nannten ihn Herrn. Und sie glaubten dem Selbstzeugnis Jesu, der Sohn Gottes zu sein. Das war gefährlich und darum setzten ihm seine Anführer, die Anführer des Volkes zu. Sie griffen, sie schlugen ihn, sie stießen und trieben Jesus aus ihren Ortschaften heraus. Sie verweigerten Jesus die Unterkunft. Und es wiederholte sich, was Jesus aus Erzählungen seiner Mutter kannte. Diese Menschen hatten keinen Raum für ihn, weder in ihrer Herberge noch in ihrer Stadt. Er lebte unter ihnen, er liebte die Menschen, aber er blieb ihnen ein Fremder. Und auch darin können wir uns wiederfinden, dass wir ja auch manchmal Menschen wirklich herzlich lieben, aber wir kommen nicht heran, Auch das widerspiegelt sich in der ein und anderen Rückmeldung. Wir bleiben einander fremd, verstehen uns nicht, so sehr wir uns nach der Einigkeit, nach dem Verständnis, nach der Annahme auch sehnen. Habt im Umgang stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Schau dir an, wer ihr war. Seh Jesus an als Menschen und erkenne, dass Gott deswegen Mensch wurde. Warum wurde Gott Mensch? Eine erste Antwort: In ihm begegnen wir dem Gott, der uns ganz und gar versteht. Und nun stellt euch vor, Gott würde im Himmel, im Paradies, in der Herrlichkeit sitzen und sagen: Ja, liebe Leute, ich verstehe euch total. Mensch, ich verstehe das so. Mensch, ich verstehe das wirklich. Würden wir das glauben? In den Religionen ist Gott ein völlig abwesender Gott. Einer, der sich letztlich nicht kümmert um das Leid der Welt, damit nichts zu tun hat, denn er ist ja herrlich, sitzt auf seinem Thron im Himmel oder sonst wo er ist. Aber die Botschaft des Evangeliums ist, dieser Gott wird Mensch in seinem Sohn, er teilt das Leben mit uns, wird uns vollkommen gleich, damit wir ermutigt werden zum Leben, damit wir begreifen, dies ist Gott. Warum musste er Mensch werden? Damit wir dies erfassen, dass wir erfassen, er ist kein Sprücheklopfer, sondern er ist einer, der das Leben bereit ist, mit uns zu teilen, der uns kein Fremder bleiben will, sondern dich kennt. Jesus erlebte sich in seiner Passion am Ende Muttersehen allein. Wie sollte er reagieren? Mit Macht? Mit Strafe? Sollte er seine besondere Kraft zeigen? Jesus machte nie Gebrauch von dieser Kraft, die er hatte. Auch das für uns ein Vorbild. Nehmt euch ihn zum Vorbild, der alle Macht hat und sie doch nicht mächtig gegen andere durchsetzt. Vielleicht ist dir viel Macht gegeben. Vielleicht bist du Vorgesetzter irgendwelcher Menschen. Als Eltern ist dir viel Macht über deine Kinder gegeben. Wie reagieren? Wie damit umgehen? Habt im Umgang miteinander vor Augen, wie Jesus Christus es getan hat, der voller Macht war, aber davon nicht Gebrauch tat, sie nicht gegen Menschen einsetzte, sondern seine Macht immer für die Menschen einsetzte. Und das ist auch deine Möglichkeit, das, was dir gegeben ist, für Menschen einzusetzen und nicht gegen sie. Jesus ließ sich nicht locken, als man ihn zum König machen wollte und sich viele weigerten, ihm weiter nachzufolgen, sich ärgerlich von ihm abwandten. Auch da blieb er seiner Sendung treu. Und er war dankbar und sog das Zeugnis seines Freundes Petrus über sich ein: Du bist der Christus, zu wem sollten wir sonst gehen? Aber nicht sehr viel später erwiesen sich auch seine engsten Freunde als echte Menschen, denn sie verließen ihn. Sie brachten sich in Sicherheit, als die Soldaten Jesus in Gewahrsam nahmen. Jesus überlebte, aber er erlebte, dass sein Auftrag zu scheitern drohte. Es ging zu Ende. Die Glaubenslosigkeit, mit denen ihn auch seine engsten Nachfolger schon so bitter enttäuscht und zur Verzweiflung getrieben hatten, setzte sich durch. Jesus wurde verspottet, bespuckt, geschlagen, verschmäht. Darum, sagt unser Predigttext, im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz und diese Peinigung, dieses Verspotten, Schlagen, Auspeitschen, all dies gehört eben zum Verbrechertod und seiner Bestrafung dazu. Jesus nahm das alles auf sich und darum, Vers 9, hat ihn Gott erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der hoch über allen anderen steht. Sie, die Folterknechte Gottes, Jesu, hassten seine Geduld, Sein Pazifismus reizte sie zur Weißglut. Sein Schweigen interpretierten sie als Arroganz. Und sie verstanden nichts von dem, was ihr eigentlich vor sich ging. Und er, Jesus, litt langsam diesen stillen Untergang. Und er schaute dabei in die Fratze seines größten Widersachers und einzig ernstzunehmenden Feindes. Dem Widersacher Gottes, dem Satan, ins Auge sehend, stirbt Jesus. Und ganz zu Anfang seiner öffentlichen Wirksamkeit und so viele Male auf dem Weg bis zu dieser letzten Station hatte er Satan Jesus versucht. Mit der Stimme des Henkers hat er ihn angesprochen. Bist du Gottes Sohn? Dann erschaffe dir doch aus den Steinen Brot. Dann spring doch von der höchsten Zinne. Dann tu doch dies und das. Dann zeig doch mal, wie herrlich du bist. Und komm nicht daher in deinen Latschen und latsche durch die Wüste. Damals fragte er, bist du Gottes Sohn? Dann mach aus diesen Steinen Brot. Und am Kreuz fragt er, Verführer, bist du Gottes Sohn? Dann steig herab vom Kreuz. Jesus, so glaubten damals alle, hatte den Kampf verloren und ein unaufgehbares Grundgesetz menschlichen Lebens hätte sich wieder einmal bestätigt. Wer liebt, wird fertig gemacht, wer gibt, wird ausgenutzt, wer sich nicht wehrt, ist selber schuld. Gerechtigkeit gibt es nicht und wer vergibt, hat selbst am wenigsten davon. Und genau dies aber waren Jesu letzte Worte, als er in diesem brodelnden Kessel sensationsgieriger Zuschauer am Kreuz starb. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In den nächsten Predigen will ich über dieses Thema handeln. Was bedeutet es, dass Gott uns vergibt? Wer sind wir, dass wir dieser Vergebung überhaupt bedürfen? Und was bewirkt das Leben Jesu, seine Vergebung in meinem, in deinem Leben? Was wir uns heute angeschaut haben, ist, dass dieser Jesus, der Sohn Gottes, ganz genau ein Mensch war wie du und ich. Das Gefühl, von aller Welt verlassen, missverstanden, ausgegrenzt zu sein und ohnmächtig, das kannte er. Das ohnmächtig erduldigte Willkürrecht des Stärkeren, die ungerechtfertigte Strafe. Ein 8-Jähriger auf den Karten beklagt das. Lieber Gott, mach doch, dass ich nicht immer ungerechtfertigt bestraft werde. Ich habe doch gar nichts getan. Was ist dafür eine Not in diesem kleinen Menschenherzen? Es ist die Not des Jesus Christus. Dessen, der Mensch wurde, der psychische und körperliche Unterdrückung kannte, schlimmste Schmerzen, dessen Selbstwertgefühl geknickt wurde durch erstickende Gleichgültigkeit. Und deswegen bewegt es mich, den Jesus anzuschauen. Und vielleicht ist es für dich auch ein Weg, noch einmal Passion Revue passieren zu lassen, indem wir uns einfach still vor ein Kreuz setzen, vielleicht auch ein Kruzifix oder eine Abbildung und Jesus ansehen als der, der er ist. Und uns vor Augen zu halten, wie es hier heißt, was für einen Maßstab er mit seinem Leben gesetzt hat. Und darüber werden wir ins Danken finden, in die Anbetung und in den Lobpreis. Leben mit Gepäck heißt, das Gepäck wird dir nicht unbedingt abgenommen. Aber wenn wir Jesus anschauen, dann schauen wir in das Gesicht eines Gottes, der dich absolut kennt. Ich habe vor Jahren ein Buch gelesen, das heißt Mystik der Straße und handelt von Menschen, die in den Elendsvierteln dieser Welt leben. Und ihr stärkster Trost ist nicht die Verheißung, alles wird bluna und super, sondern ihr Trost ist das Ansehen des Leidenden. Denn darin wissen sie, Gott war einer wie ich, einer wie du. Und darum wurde er Mensch. Amen.
Hinschauen zu Jesus verändert. Das haben wir vorhin in der Predigt gehört. Es gibt ein sehr schönes Lied von Andrea Adams Frey, die ja sehr viel persönliche Prozesse einfach auch in Liedern beschreibt, die sie selbst durchgangen, die sie selbst erlebt hat. Und ein Lied von ihr heißt, es tut so weh, sich abzufinden mit dem, was war, zu überwinden, was geschehen ist, bleibt. Und die Schuld wirkt sich aus durch die Zeit. Und sie setzt sich damit auseinander, wie werde ich davon eigentlich frei? Und sie wagt den Blick einfach zu Jesus. Wir wollen dieses Lied einfach als Einstieg in die Anbetungszeit einfach vortragen. Und ich denke, danach wollen wir einfach auf Jesus schauen und dann danach einfach gemeinsam aufstehen und anbeten.
Geschehen ist, bleibt und die Schuld wirkt sich aus durch die Zeit. Und doch kann ich mich selber entscheiden. Ich will den Schmerz nicht mehr vermeiden, den ich spüre in mir, wenn ich nichts in der Hand hab vor dir. Ich lasse los. Bin frei, vergeben und verzeih, was war. Ich stehe auf eigenen Füßen, ich muss nicht für andere büßen, ich bin nicht wie ihr und doch lebt so viel von euch in mir. Und so stelle ich mich meinem Leben, muss mich nicht in mein Schicksal ergeben. Ich glaube an die Kraft, die in mir neuen Lebensraum schafft. Los, bin frei, vergib. Die Sternschnuppenwünsche schienen unerhört, blieben sie ungehört, hast du sie nicht gehört? Ich atme auf Wind meinen Frieden, hab mich zu lieben entschieden, auch wenn es schwer ist und mein Herz manches nie mehr vergisst. Und ich seh meine eigenen Fehler, vor Gott ist meine Schuld doch nicht schwerer. Bitte, dass du vergibst und es stimmt, dass du mich trotzdem liebst. Ich lasse los, bin frei, vergebe und vergib. Was war?
Lasse los, bin frei, vergebe und verzeih. Was war? Was war? Was war?
mein Herz still, denn du, Herr, das Wort wurde Fleisch, nahm sie auf dich, durch dein Blut. Alles, was mir wertvoll war, mich an dein Kreuz, wo die Liebe floss. Lass mich vor dir knien, nimm mein Leben hin. Mache mich ganz neu, ich gehöre dir und für mich an dein Kreuz. Den gleich als Mensch versucht und doch Gott, das Wort wurde Fleisch, trug meine Schuld und besiegte den Tod. Alles, was mir wertvoll
Freier von Ursprung des Lebens, wo alles begann. Von aller Zeit hast du uns gedacht, Leben in unser Herz gebracht. Sprecht unser Denken, unsere Gedanken sind zu klein.
Derjenige, der unser Leben durchlebt hat, ein Leben hier auf der Welt, der es nicht für einen Raub angesehen hat, eben Gott gleich zu sein, sondern du bist gekommen. Du hast das erlebt, Herr, was wir erlebt haben. Und du bist deinen Weg konsequent bis zum Kreuz gegangen, Herr. Das ist unsere Hoffnung. Das Kreuz ist unser Hoffnungsschimmer und die Auferstehung, Herr, dass du der Herr bist, der auch mit uns jetzt unseren Weg geht.
Thank you.
erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der allen Namen überlegen ist. Denn vor dem Namen Jesu soll sich jedes Knie beugen, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht, um die Herrlichkeit Gottes, des Vaters, noch größer zu machen. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Er ist auferstanden.
Jens Christoph, du kannst schon mal nach vorne kommen. Die Informationen aus dem Gemeindeleben gibt es auf der Rückseite des Gottesdienstzettels. Du kriegst schon mal das Mikrofon. Ich möchte hinweisen auf heute Nachmittag, 17 Uhr. Und alle, die gerne Kaffee trinken, Kuchen essen, gerne auch um 16 Uhr. Und zwar ziemlich beste, da kann man es lesen, ziemlich beste Ostern. Ein besonderer Gottesdienst, herzliche Einladung dazu. Dieser Gottesdienst ist gedacht, man sieht das hier vorne auch schon, die Bühne ist ein bisschen breiter geworden, ein bisschen mehr Musik hier vorne. Der Gottesdienst ist gedacht für Leute, die, naja, dem Glauben fernstehen, nicht so wirklich viel damit zu tun haben, für Nachbarn, Freunde, Bekannte. Also herzliche Einladung, heute 17 Uhr, gerne auch schon ein Stündchen früher. Um 13.30 Uhr haben alle die eine Chance, die so ein bisschen kräftiger sind als ich, sich hier am Umbau noch so ein bisschen zu beteiligen. Thomas Körner hatte mich angefragt, ob ich das sagen kann. Er ist auch Ansprechpartner, also 13.30 Uhr, ne, richtige Uhrzeit, hier so ein bisschen noch umbauen, unterstützen, helfen. Das wäre ganz schön. So, andere Veranstaltung im Anschluss, gleich 18 Uhr Crossover Spezial. Der Crossover, der kommt 17 Uhr dazu und danach machen die ein Raclette-Dinner. Auch dazu herzliche Einladung. Am Dienstag, 14. April, startet ein Kurs, der nennt sich Ostern verstehen. Ein Kurs an 6 Terminen. Weitere Informationen gibt es hier auch in diesem Osterflyer. Hier sind verschiedene Angebote im Nachgang zum Ostergarten aufgeführt. Auch hier für Leute, die mit dem Glauben nicht wirklich viel zu tun haben. Gerne einladen. So, jetzt Jetzt schaue ich noch auf die nächste Seite. Dann bist du gleich dran. Genau. Auch am 17. April, auch eine Veranstaltung hier draus, finde ich ganz interessant. Jesus Christus auferstanden von den Toten. Legende oder weltveränderndes Ereignis. Eine offene Diskussion für alle Interessierten. Auch das ist sicherlich was, wo man den einen oder anderen aus der Bekanntschaft, aus dem Verwandtenbereich vielleicht mal mitnehmen kann. So, Jens, du wolltest uns was erzählen zum Thema Living Room.
Genau.
Bitte.
Ich habe direkt die Folgeeinladung, auch für Freitag, den 17. Dort findet der Living Room Revived statt. Die Einladung richtet sich an alle, die zwischen 20 und 30 sind. Der Living Room will sich neu auf seine Zielgruppe ausrichten. Und das startet eben nächsten Freitag um 20 Uhr. Unten im Living Room ist der Eingang, ich denke, leicht zu finden. Für alle, die gerne kommen würden, aber merken, dass sie dafür doch nicht mehr die Zielgruppe erfüllen und etwas älter sind, haben wir auch eine Veranstaltung. Die findet dann ab Samstag, dem 18. statt, auch um 20 Uhr. Name haben wir noch nicht. Das heißt, man kann noch zu den Gründungsmitgliedern gehören, wenn man Samstag mit dabei ist. Dann möchte ich noch auf die Living Room Freizeit hinweisen. Da sind alle Living Roomer eingeladen. Alle Altersgruppen also, die wir dann haben. Die Freizeit ist vom 19. bis zum 21. Juni. Anmeldungen sind erwünscht. Anmeldefrist endet auch schon demnächst. Und wir brauchen dringend Einladungen, damit die Freizeit stattfinden kann. Das Ganze haben wir noch im Gemeindeforum zusammengefasst. Da kann man das also nochmal nachlesen.
Gut, danke. Jetzt sind wir am Ende des Gottesdienstes angelangt. Und ich bitte Sie, zum Segen aufzustehen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, spricht Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Gottesdienst und vergessen Sie nicht, 17 Uhr wieder hier.